Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich heute Professor Lutz Hager, den Vorsitzenden des Bundesverbands Managed Care, BMC e.V. Hallo, Herr Professor Hager.
Hallo, Herr Gerloff. Alles Gute zum neuen Jahr.
Danke gleichfalls. Professor Hager, es geht heute um Gesundheitspolitik vor der Wahl und vor der nächsten Legislaturperiode, damit unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal den ersten Hinweis bekommen, worum es tatsächlich in unserem Gespräch geht. Und ausgehen möchte ich von dem Schreiben von Minister Lauterbach an seine Abgeordnetenkolleginnen. Er hat ja geschrieben, dass das Gesundheitssystem nicht in einer Legislaturperiode komplett umgestellt werden könne, dass aber ein guter Anfang gemacht sei mit der Krankenhausreform unter anderem. Würden Sie dieser Analyse zustimmen und was würden Sie ergänzen? Es war ja auch ganz schön chaotisch zeitweise, nicht?
Ja, ich würde sagen, ein guter Anfang ist mit dem Koalitionsvertrag gemacht worden. Mhm. Von da ab ging es bergab, beziehungsweise ist es nicht das eingelöst worden, was sich die Fortschrittskoalition vorgenommen hat. Und sie hat sich dann doch wieder in die Mühlen begeben und aber auch selber, glaube ich, politisch den Fehler gemacht, dass sie sich an den vorgegebenen Sektorengrenzen, Stichworten, also an der Struktur, das gestern abgearbeitet hat, in die Konflikte dort hineingelaufen ist und dann nicht sozusagen den Wurf nach vorne liefern konnte. Am Ende hat es sich ja auch erschöpft. Es waren ja dann auch die Gemeinsamkeiten aufgebraucht, sodass ein guter Anfang da ist. Und was auch bleibt, ist, dass wir tatsächlich größer denken, was Reformen und Reformmöglichkeiten im Gesundheitswesen angeht. Aber das ist in dieser Legislatur noch nicht eingelöst worden.
Ist denn, was der Minister geschrieben hat, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, also die Krankenhausreform, denn wirklich der Türöffner für eine Weiterentwicklung des Gesundheitssystems? Es fehlen ja doch auch noch viele Verordnungen, die dann wahrscheinlich von einem anderen Minister weiter ausgearbeitet werden müssen. Ist das ein guter Anfang zumindest oder ein guter Übergang in die nächste Legislatur?
Naja, es ist genau wie Sie sagen, es ist eine Baustelle, die uns auf Jahre begleiten wird und die ein bisschen an der falschen Stelle aufgerissen worden ist, weil man ja eigentlich sektorenübergreifend integriert denken und Strukturen entwickeln muss. Und genau das ist hier zu kurz gekommen. Was ich auf der Habenseite verbuchen würde, ist, dass das Thema Krankenhausplanung, Gestaltung der Krankenhauslandschaft, auch Konzentration von Leistungen, das ist auf dem Schirm. Und jetzt liegt es an den Ländern, das auch umzusetzen. Also die Krankenhausreformen sind dann ja de facto 16 Krankenhausreformen, die in den Länderplanungen durchgeführt werden. Und darauf setze ich meine Hoffnungen.
Da hat ja NRW schon so mal den ersten Aufschlag gemacht. Stichwort sektorübergreifend. Es gibt ja da eine neue Einrichtung, die sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Das ist eine Versorgungsform, die ja doch für mehr Dynamik an der Schnittstelle zwischen ambulant und stationär sorgen könnte. Wer wird denn da eigentlich arbeiten? Streben da Praxisärzte in größere Einheiten? Also werden dann aus den großen MVZ die sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen oder ist es letztlich die Resteverwertung kleinerer Kliniken?
Ja, möglicherweise weder noch. Und vielleicht bleibt das auch gänzlich ungefüllt, weil sich die Frage tatsächlich stellt, ob es dort einen Bedarf gibt. Also ich glaube, dass Kliniken in die Ambulantisierung gehen, ist völlig nachvollziehbar und völlig richtig. Aber sie können ja gleichzeitig Kliniken bleiben. Und dass Praxen ihre Leistungen ausweiten, auch in den Bereich der Hybrid-DRGs gehen, ist auch völlig nachvollziehbar. Mhm. Aber das können sie auch als MVZ machen. Also kurzum, ob wir wirklich da ein neues Konstrukt brauchen, das weiß ich gar nicht. Was wir brauchen, sind aber in der Tat Betriebsformen, die aufeinander zugehen und aufeinander zuwachsen.
Dann werden wir sehen, wie das sich tatsächlich weiterentwickelt. Das ist ja dann auch wirklich immer die Frage, wie dann die Akteure tatsächlich in diese Möglichkeiten, die sich neu eröffnen, reingeben. Also ein Gesetz ist ja letztlich nur die juristische Hülle, die dann von den Akteuren ausgefüllt werden müssen.
Da muss ich ja einmal noch den Schlenker zur Regionalisierung machen, denn das ist ja unser Anliegen auch beim BMT zu sagen, dass die Gestaltungsfreiheit vor Ort liegen muss und dort werden die Kooperationen und die neuen Betriebsformen und die Lösungen entstehen, die dann spezifisch jeweils Sinn machen.
Ja, da haben Sie mir natürlich schon gleich das nächste Stichwort gegeben. Ich habe vorher schon in der Vorbereitung des Podcasts an eine Sitzung beim Hauptstadtkongress 2024 gedacht. Sie nannten das damals selbst eine Verschwörersitzung. Damals wollten Sie nämlich über Änderungsanträge noch Ansätze für Strukturveränderungen wie den Gesundheitskiosk, die Primärversorgungszentren und eben die Regionalisierung ins Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, also ins GVSG, reinlotsen, sagen wir mal. Nun ist ja das ganze Gesetz schon vor der Zielgeraden hängen geblieben. Fängt dann im April, Mai die ganze Chose von vorne an oder lässt sich zumindest teilweise da auf alten Gesetzentwürfen aufbauen? Haben die Verschwörer das Ziel noch im Auge?
Definitiv. Wir lassen überhaupt nicht davon ab. Ich hatte es eben schon gesagt. Ich glaube, dass die Modernisierung unseres Gesundheitssystems, die gelingt nur, wenn wir vor Ort die Kräfte, wenn vor Ort sich die Kräfte zusammenschließen, wenn dort Kooperationen entstehen. Also dieses Thema ist so aktuell wie nie zuvor. Und wenn ich in die Wahlprogramme der Parteien blicke, dann finde ich das auch in mehreren Wahlprogrammen der großen Parteien explizit wieder. Also das wird aller Voraussicht nach auch in der nächsten Regierungskonstellation ein Thema sein. Ich glaube, man kann das gesetzgeberisch auch noch mal ein bisschen neu denken. Man ist da nicht, oder ich würde mir ja wünschen, dass wir uns stärker einfach auf das Thema Versorgungsverträge, Lösungen zwischen den Versorgungsnetzen, den Partnern vor Ort und den Krankenkassen konzentrieren. Und das sollte auch der Mittelpunkt einer künftigen Gesetzgebung sein.
Vielleicht noch mal ein genereller Rückblick, bevor wir zu den Wahlprogrammen und den Forderungen aus dem Gesundheitswesen kommen. Was würden Sie sagen, was bleibt von der Kanzlerzeit Scholz für das Gesundheitswesen? So ein paar Dinge sind ja schon vorangekommen. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz haben wir jetzt gehabt. Digitalisierung hat es einiges gegeben. Auch das Medizinforschungsgesetz. Sind da zumindest ein paar richtige Impulse gesetzt worden?
Naja, ich würde nochmal den Blickwinkel gesamtgesellschaftlich ansetzen und sagen, wir sind eigentlich jetzt an einem Endpunkt angekommen. Wir müssen konstatieren, dass unser System in einem Zustand der Überlastung und Übernutzung ist, heute noch mehr als am Anfang der Legislaturperiode. Und es ist auch finanziell eben nicht mehr tragbar. Wir haben es geschafft, alle Mittel zu verbrauchen, die Gesellschaft in dieses Gesundheitssystem zu stecken bereit ist. Ich weiß nicht, ob sozusagen unsere Wirtschaft noch eine weitere Beitragssatzerhöhungsrunde mit den Lohnnebenkosten einfach so wegstecken kann. Man muss am Ende der Ära Scholz mit etwas Sarkasmus muss man sagen, hurra, wir sind pleite, wir sind am Ende des Geldes. Also ich glaube, das ist erst einmal der wesentliche Imperativ. Jetzt müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen und einiges von dem, was notwendig ist, ist angestoßen worden, aber es geht eben noch nicht weit genug.
Gut, das ist eine eher durchwachsene Bilanz aus Sicht des BMC oder aus Ihrer Sicht. Dann blicken wir nach vorne. Sie haben eben gesagt, die Parteiprogramme, die würden durchaus einige Ansätze bringen zur Bundestagswahl. Wo sehen Sie denn da die besten oder die interessantesten Ansätze in Richtung Regionalisierung, Umstrukturierung des Gesundheitswesens? Haben Sie da schon den Überblick gewonnen? Die Programme liegen ja jetzt vor.
Ja, sie liegen vor. Interessanterweise, wenn man genau liest, in den Entwürfen, jedenfalls das sind die Versionen, die man im Netz einsehen kann.
Ja.
Und die unterscheiden sich ganz stark darin, auch wie ausführlich sie sind. Und ich frage mich auch, wie ausführlich der nächste Koalitionsvertrag in diesem Feld ausfallen wird und wie sehr man dann einfach der Situation und auch der Farbe des Ministeriums überlässt. Ich sehe eine große Übereinstimmung und das ist das Thema Steuerung, Koordination. Ich glaube, das sehe ich in mehreren Wahlprogrammen, dass dort einfach die Bereitschaft ist und ich sehe das ja auch aus dem Gesundheitswesen. Der Ärztetag hatte sich 2024 dazu geäußert, dass wir dieses Thema stärker in den Blick nehmen müssen und dass wir dafür Instrumente brauchen, die geeignet sind. Und was ich zweitens ganz wesentlich finde, das finde ich aber nicht in allen Wahlprogrammen, ist das Thema mehr Freiräume zu schaffen und auf eine Deregulierung zu setzen, darauf zu setzen, dass wir wir haben es im DNT-Programm beschrieben, von dem kontrollwirtschaftlichen Denken und von schablonenhaften Regelungen wegkommen. Mhm. Es kann eben nicht alles aus Berlin heraus sozusagen vorgegeben werden. Das Gesundheitswesen ist vielfältig, das lebt vom Engagement aller Beteiligten. Und dieses Engagement, das müssen wir zulassen und das müssen wir in den Mittelpunkt rücken.
Da haben Sie mir schon wieder das nächste Stichwort gegeben, das Papier des BMC, also des Bundesverbands Managed Care. Sie haben ein Impulspapier zur Bundestagswahl vorgelegt. Sie waren da mit dem Virchow-Bund, glaube ich, zusammen die Ersten aus dem Gesundheitswesen. Was sind denn die wichtigsten Impulse, die Sie einer neuen Bundesregierung mitgeben würden? Ist das tatsächlich dieses, lass die Leute mal machen, vor Ort, regional, oder gibt es noch andere wichtige Impulse?
Ja, also wir haben das Papier ja betitelt für mehr Gesundheit und eine zukunftsgerichtete Versorgung. Und das sind tatsächlich die beiden Achsen, in die wir auch gehen möchten für mehr Gesundheit. Das heißt, nicht nur Gesundheitsversorgung und Krankenversorgung verbessern, sondern das heißt eben auch Prävention, Gesundheitsförderung, Gesunderhaltung in den Mittelpunkt zu stellen und systematisch an das System anzuknüpfen und in der Gesellschaft insgesamt in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben 20 Millionen Menschen in Deutschland, die an Bluthochdruck leiden. Das ist ein absolut vorhersehbarer Risikofaktor für viele, viele Folgeerkrankungen. Und das Thema Gesundheit und Gesunderhaltung ist ein riesengroßes als Wert für unsere Gesellschaft, als Wert für jeden Einzelnen. Das verdient es, viel, viel stärker in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Also das ist die erste wichtige Säule und auch Richtungsänderung, die wir brauchen. Und die zweite ist natürlich das Kernanliegen von dem, was wir als Bundesverband Managed Care schon immer auf dem Schirm haben, nämlich eine vernetzte und effiziente und patientenorientierte Gesundheitsversorgung mit all den Instrumenten, ob es Regionalisierung ist, ob es ein Primärarztsystem ist, ob es erfolgs- und qualitätsorientierte Vergütung ist, mit all diesen Instrumenten sozusagen, die jedes Jahr Fortschritte machen, die international viele, viele erfolgreiche Anwendungsbeispiele haben, auch in Deutschland ja dank dem Innovationsfonds und die wir endlich in die Fläche bringen müssen.
Sie sind ja nicht die Einzigen, die Vorschläge aus dem Gesundheitswesen in Richtung Wahlprogramme, in Richtung Parteien auch bringen. Es gibt Forderungskataloge für die neue Bundesregierung. Die AOK will die Entbudgetierung zurückdrehen, unter anderem. Die BEC fordert ebenfalls, so wie Sie auch, mehr Prävention, mehr Patientensteuerung. Der Virchow-Bund will komplett entbudgetieren. Alles sehr, sehr verkürzt, aber am Ende alle wollen, glaube ich, doch mehr Geld für das Gesundheitswesen. Steuergelder aus Tabak- und Alkoholsteuer, versicherungsfremde Leistungen und. Professor Hager, seien wir mal ehrlich, Sie haben ja selber eben gesagt, hurra, wir sind pleite. Also wir haben das Geld verbraucht, das die Gesellschaft für das Gesundheitswesen auszugeben bereit ist. Aber ist Geld tatsächlich das Hauptproblem im Gesundheitswesen?
Nein, Geld ist ja das Symptom sozusagen der Tatsache, dass wir nicht so arbeiten, wie wir arbeiten können, nicht so vernetzt, nicht so koordiniert, nicht so zielgerichtet, nicht so digital unterstützt. Darum geht es ja eigentlich. Und darum geht es uns auch, die Chancen zu nutzen. Und vor allem geht es uns darum, neue Wege zu beschreiten. Und ich sehe das in ganz vielen der Forderungskataloge, die jetzt rauskommen, dass man sich an den alten Instrumenten abarbeitet. Und natürlich verstehe ich, dass das sozusagen ein Stachel im Fleisch ist, wenn es eine Mengenbepreisung gibt und die nicht voll vergütet wird, weil es gleichzeitig eine Budgetierung gibt. Aber eigentlich ist doch das Problem, dass wir eben in einem System der Einzelmengenvergütung sind und dass wir sozusagen Menge machen und in diesem Hamsterrad jeden Tag alle Unternehmen, Betriebe, Praxen im Gesundheitswesen funktionieren und dass wir daraus hinaus müssen und in ein System, in dem eben andere Vergütungsformen dominieren, die auf Qualität und auf Bedarf ausgesetzt sind.
Das ist einmal die Vergütungsform. Dann haben Sie eben auch schon gesprochen vom Thema Steuerung. Wie ist denn das eigentlich lösbar, dieses Thema Steuerung, dass die Patienten, ja, der Bundesärztekammerpräsident spricht ja vom Selbstbedienungsladen Gesundheitswesen. Die Patienten können selbst entscheiden, wo sie hingehen. Wenn sie irgendwas haben, dann, ja, also ich glaube, beim Hausarzt, der kriegt das sowieso nicht hin, dann gehe ich gleich in die Notaufnahme, dann, da werde ich wenigstens anständig versorgt. So hört man ja dann hier und da von Kollegen, von Freunden. Also es ist schon so, dass jeder selber für sich entscheiden kann, oft ja auch rational, wo er dann hingeht. Aber wenn das nicht so ganz rational passiert, das ist ja auch zum Teil der Fall, dann ist das mit der Rationalität, also wenn diese Rationalität nicht ganz so gegeben ist, dann wird es ja schnell teuer, weil eben die falsche Ebene konsultiert wird. Wie lässt sich das besser hinbekommen mit der Patientensteuerung?
Ja, also zuerst mal, natürlich ist jedes Gesundheitssystem nur so gut wie seine Nutzerinnen und Nutzer. Aber ich möchte, dass trotzdem dieses Thema nicht bei den Patientinnen und Patienten abladen. Das ist unser Thema als System, unser Thema als Akteure, dass Patientinnen und Patienten, die ja gerade in der Unsicherheit dessen sind, was jetzt das richtige Vorgehen sind, ob diagnostisch oder therapeutisch, dass die aus dem System heraus die richtige Navigation bekommen. Das ist unser Job. Also der Job geht an uns. Und der erste Punkt ist natürlich Digitalisierung. Das ist letztendlich das Hilfsmittel, was uns erlaubt, heute und morgen Dinge in der Vernetzung und Koordination zu tun, die wir gestern nicht tun konnten. Also, dass wir Daten haben, die in Echtzeit hin und her gehen, dass wir digitale Zwischenstationen haben, zum Beispiel Symptomchecker, wo Menschen selber zugreifen können, ohne dass am anderen Ende ein Mensch sitzen muss, und dass wir dann Schaltstellen haben, wo wir auch schauen können, was ist der nächste Zugang, wo ist die nächste Verfügbarkeit und das bestmögliche Angebot machen können. Ich glaube, das ist eine zentrale Möglichkeit, die sich jetzt eröffnet und die wir jetzt nutzen sollten. Deswegen haben wir auch gesagt, wenn wir ein Primärversorgungssystem der Zukunft denken, dann mit einer digitalen Eingangstür, und die nächste Legislaturperiode, die sollte uns die Möglichkeit bieten, das umzusetzen.
Ein weiterer Punkt in Sachen Steuerung: Sie haben eben von dem fehlenden Navigationssystem gesprochen oder der richtigen Navigation, die aus dem System heraus den Patienten dann gegeben werden muss. Das ist ja eigentlich auch eine der Reformen, die da gescheitert ist von Lauterbach, die da jetzt vielleicht im vierten Anlauf in der nächsten Legislatur kommen könnte. Das ist die Notfallreform. Das war eigentlich die größte Leerstelle, die Professor Greiner neulich in einem Podcast mit mir beklagt hat. Glauben Sie, dass das beim nächsten Mal gelingen wird, da eine vernünftige Steuerung hinzubekommen?
Ja, das glaube ich definitiv. Und ich glaube auch, also da stimme ich auch Professor Greiner zu, dass wir an der Stelle ganz massiv auf das zurückgreifen können, was erarbeitet worden ist. Und dass das mittlerweile so umfassend auch ausgearbeitet worden ist, dass es eine gute und ausgewogene Lösung ist. Aber das Entscheidende ist, dass wir eben weiter dort in die Digitalisierung hineingehen und diesen Echtzeitdatenaustausch haben. Also ich stelle mir vor, dass jemand in eine Notaufnahme kommt, dass er natürlich auch schon den Symptomchecker vorher genutzt hat, aber vielleicht eben auch nicht. Und genau diese Freiheit muss man und sollte man den Menschen auch geben. Vielleicht hat er ihn nicht genutzt, aber vielleicht nutzt er ihn, während er im Wartebereich der Notaufnahme sitzt und bekommt dann die Möglichkeit zu sagen, dann kann ich doch auch oder bekomme ich gleich einen Termin angeboten oder eine andere Möglichkeit an diesem Ort heraus. Also diese Parallelität von Zugängen, die immer ermöglicht, parallel auf die digitale Ebene darunter zuzugreifen, die aber auch ermöglicht, weiter im System zu nutzen, wenn man aus irgendwelchen Gründen das nicht digital tun kann.
Ja, es gibt ja auch dann Vorschläge, dass auf jeden Fall zuerst angerufen werden muss, bevor man, wenn man nicht zum Hausarzt gehen will, und um dann auf die richtige Versorgungsebene gelotst zu werden, also über die 116, 117 am besten. da frage ich mich manchmal, ob denn die KVen das tatsächlich schon so gut organisiert haben und ob sich das so schnell dann auch aufbauen lässt, dass das dann auch tatsächlich funktioniert?
Ja, das ist muss gar nicht eine Frage der KVen sein. Ich glaube, die haben viele wichtige Aufgabenfelder, ob es jetzt dazugehört, sozusagen Termine für alle an alle zu verteilen, weiß ich gar nicht. Ich würde da eigentlich eher auf ein System setzen, wo sich Patientinnen und Patienten für einen Hausarzt und auch grundversorgende Fachärzte ihres Vertrauens entscheiden und dann dort jeweils so einen Check durchlaufen und dann dort das Angebot kriegen und dann dort eine enge Beziehung entsteht, die auch in Richtung Gesunderhaltung den gleichen Check dann bei meinem Hausarzt des Vertrauens zum Beispiel mache.
Ah ja, also tatsächlich in Richtung Primärarztsystem.
Genau, dass ich dort einchecke, dass dort meine digitale Eintrittstür ist und dass natürlich dann die Hausarztpraxis, die dahinter steht, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, die müsste natürlich dann auch sozusagen diese Ressourcen und diese Möglichkeiten haben und ein System haben, das dafür ausgelegt ist, dass Patientinnen und Patienten dann parallel auf so einen Symptomchecker zugreifen können, dass sie Services haben können, die sie direkt online in Anspruch nehmen können, etc., etc.
Ja, da fehlt es ja im Moment fast an allem, nicht? Sowohl an der Personalausstattung auch, als auch in vielen Praxen noch an der Digitalausstattung. Manche machen da wirklich schon einen guten Job. Andere, die müssen noch weiter sich entwickeln. Das ist auch gar nicht so einfach wahrscheinlich in der aktuellen Situation. Sind die Voraussetzungen dafür da?
Also ich sehe das genauso, Herr Gerloff. Und wenn wir überall hin, wo wir schauen, sehen wir, dass Primärversorgung der zentrale Hebel dafür ist, Gesundheitsversorgung zu verbessern und zu koordinieren. Dort kommen sozusagen die vielen Anliegen kommen ins System und genau dort müssen sie klug und können sie klug abgearbeitet werden, viel, viel mehr, als das heute der Fall ist. Deswegen können wir dort viel digitaler arbeiten und ich glaube, wir werden auch in neue vernetzte Strukturen hineindenken. Wenn wir Primärversorgung sagen, dann meinen wir ja nicht nur den Hausarzt, die Hausärztin, sondern ich hatte es schon gesagt, auch grundversorgende Fachärzte, aber natürlich auch pflegerische Leistungen, weitere Gesundheitsleistungen, Apotheken, all das sozusagen ist ja ein Kontext. Und wenn ich das als Patient denke, dann möchte ich ja einen One-Stop haben. Dann möchte ich ja die Möglichkeit haben, dass ich dort andocken kann und dass dann die Services eben zu mir kommen, so wie ich sie brauche.
Da sind wir dann in der Nähe der Primärversorgungszentren.
Ganz richtig. Und auch da keine schablonenhaften Regelungen. Das sollten Weiterentwicklungsmöglichkeiten aus den bisherigen Praxen sein. Das hat sozusagen eine starke Softwarekomponente. Und das können aber auch neue Zentren sein. Das können auch Zentren sein, die an Krankenhäusern entstehen. Nur diesen integrierten Kontext, den müssen wir einmal schaffen. Und genau das ist einer der Punkte, wo Sie hatten es vorhin angesprochen, Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, eben die Koalition nicht mehr die Kraft hatte, die Zeit nicht, aber eben auch nicht mehr die Kraft.
Professor Hager, der BMC eröffnet ja Ende Januar traditionell den Reigen der gesundheitspolitischen Kongresse. Jetzt könnte man einerseits sagen, besser hätten Sie sich den Termin eigentlich kaum aussuchen können, so kurz vor der Bundestagswahl, da kann man noch mal Themen setzen. Aber auf der anderen Seite, welche Impulse kann ein solcher Kongress tatsächlich setzen an eine noch doch, sagen wir mal, erstmal unsortierte Gesundheitspolitik? Und die Gesundheitspolitiker der kommenden Legislatur sind doch wahrscheinlich alle in den Wahlkreisen und machen Wahlkampf. Kriegen Sie da die Botschaft tatsächlich an den Mann und an die Frau?
Also in der Woche des BMC-Kongresses, der letzten Januarwoche, das ist ja die letzte Sitzungswoche des Bundestages. Von ja, daher sind die sogar alle noch in Berlin. Das haben wir dann auch gut abgepasst. Aber Sie haben völlig recht und der BMC-Kongress wendet sich ja gar nicht in erster Linie an die Gesundheitspolitiker und die Gesundheitspolitik. Der richtet sich ja an diejenigen im Gesundheitswesen, die Neues schaffen wollen, die Lust und Mut zur Veränderung haben und die Chancen auch im Austausch und in Kooperationen sehen. Und ich habe das, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen anglizistisch gesagt, Home of Healthcare Innovation. Also wir sind der Ort, wo die Innovationen und diejenigen, die es machen, auch zusammenkommen und daraus Neues entstehen lassen.
Das war jetzt aber der Werbeblock.
Ja, natürlich. Es gibt auch noch die Möglichkeit, mich anzumelden, selbstverständlich.
Gut, aber was ist jetzt thematisch der Hauptschwerpunkt in diesem Jahr angesichts der Lage? Ist das auch ein bisschen international Vergleich? Das machen Sie ja auch immer so ein bisschen auf dem Kongress. Was sind da Ihre Hauptfokuspunkte dieses Jahr?
Also wir haben tatsächlich ganz spannende internationale Gäste, auch aus unserer Studienreise aus Frankreich, wo es sowohl regionale Versorgung per Gesetz gibt, als auch ein ganz spannendes Parallelprojekt zur EPA, was schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Das können wir alles live dort anschauen. Und die EPA und die Telematikinfrastruktur werden natürlich das große Thema sein. 2025 ist das Jahr der EPA und wir müssen all unsere Anstrengungen, Kräfte, Aufmerksamkeit darauf richten, dass das eine gute Einführung wird und dass dann auch Mehrwerte aus der Akte entstehen. Die Akte ist ja tatsächlich erstmal nur eine Akte, die erstmal nur technisch angelegt und befüllt wird. Und jetzt kommen wir dann aber in die Nutzung hinein und genau das wird eines der zentralen Themen sein. Wo können wir die Telematikinfrastruktur nutzen und wie müssen wir sie auch weiterentwickeln, also von der Akte zum Prozess?
Das war doch das richtige Schlusswort. Und auch das Thema, in der Tat, 2025 ist das Jahr der EPA. Da wird es sicherlich noch viele Ärztetag-Podcasts geben, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Professor Hager, haben Sie vielen Dank für den Austausch über die aktuelle Lage in der Gesundheitspolitik vor der Bundestagswahl und über die Wünsche an eine neue Bundesregierung. Wir haben natürlich so ein bisschen lar pur lar heute gemacht. Mal sehen, was dann tatsächlich in die Realität irgendwann umgesetzt werden kann oder wo es tatsächlich dann spannende Gesetzentwürfe geben wird. Alle sprechen von einer Richtungswahl. Doch so überraschend werden die möglichen Koalitionen wahrscheinlich gar nicht sein. In der Gesundheitspolitik, das können wir vielleicht hoffen, wird es etwas zupackender werden als noch in der laufenden Legislatur. Wir werden sehen. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank. Alles Gute für Sie, Herr Gerloff. Bis bald.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.